Herr Botschafter, zunächst herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen im Gebäude der russischen Botschaft in Berlin unter den Linden. Sie haben ja Ihre diplomatische Laufbahn auch in Berlin begonnen. Sie haben in Ihrer gesamten langen Berufszeit Deutschland immer wieder als zentrales Thema behandelt. Sie sind studierter Germanist, sprechen hervorragend Deutsch, kennen sich gut aus mit deutscher Geschichte, mit deutscher Kultur. Jetzt sind Sie seit, ich glaube, fast 7 Jahren schon der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland. Der Zustand der deutsch-russischen Beziehungen ist schlecht. Viele sagen, die liegen fast brach. Es ist ein Tiefpunkt. Haben Sie die Hoffnung oder sehen Sie Anzeichen dafür, dass das absehbar anders, besser werden könnte?
Erstmal herzlich willkommen in unserem Hause. Ich grüße ganz herzlich Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie haben absolut recht, wenn Sie behaupten, dass das deutsch-russische Verhältnis heute, da würde ich sagen, das bedrückend ist. Sehr bedrückend. Und das ist tief enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Denn es gab Zeiten, wo unsere beiden Länder so gut und so produktiv für beide Seiten zusammengearbeitet haben. Und das war eine absolute Win-Win-Situation für unser Land, auch für Deutschland und nicht zuletzt für ganz Europa. Nach der Vereinigung Deutschlands 1990, vielleicht übertreibe ich nicht, aber ich sage, Deutschland hat wohl die meisten Vorteile von dieser Zusammenarbeit mit unserem Land bekommen. Alle Türen waren absolut offen. Nicht nur in der Wirtschaft. Man erwähnt normalerweise hier in erster Linie Energieträger, aber nicht nur. Auch in Wissenschaft und Hochschulwesen. Da gab es, wenn ich mich nicht irre, 400 Partnerschaftsverträge zwischen wissenschaftlichen und Hochschuleinrichtungen beider Länder. Kulturaustausch war enorm reich und sehr effizient, denn unsere Kulturbeziehungen, die gehen in die Jahrhunderte zurück und da war immer sehr, sehr produktiv. Zivilgesellschaften, das höre ich öfters, aber der zivilgesellschaftliche Dialog zwischen unseren beiden Ländern war, würde ich sagen, unik, einmalig. Es gab Petersburger Dialog, das Anfang der Nulljahre von unserem Präsidenten Putin und Bundeskanzler Schröder damals ins Leben gerufen wurde. Und es war sehr breit verzweigt, mehr als 12 Verhandlungstische, die Leute aus verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens konnten alles besprechen, was eigentlich einfällt. Alles Mögliche, ja. Sogar umstrittene Themen. Ja,
gestatten Sie, wenn ich da mal kurz einhake. Also die Bilanz kann sich sehen lassen, aber das ist ja nun lange her. Meine Frage war ja, wenn Sie in die Zukunft schauen, sehen Sie Anzeichen oder in die Gegenwart, dass sich da wieder was zum Besseren bewegen könnte?
Natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich. Ja, und weder Russland noch Deutschland verschwinden aus Europa. Und einmal kommt wohl Verständnis, dass die beiden Länder wieder mal zusammenarbeiten können, vielleicht auf einer anderen Grundlage als früher. Ein Zurück zu den alten Zeiten kann es wohl schon nicht mehr geben. Aber wir werden schauen, wir sind eigentlich bereit. Wir haben kein einziges Thema beziehungsweise keine bilaterale Vereinbarung auf unsere Initiative auf Eis gelegt. Alle Abkommen, da sind wir dafür. Ganz zu schweigen in der Wirtschaft, überall.
Die Frage ist ja auch, wie ist es dazu gekommen, dass es diese Entfremdung gegeben hat? Ich habe das zumindest auch so wahrgenommen, habe das als Journalist ja auch lange begleitet, mit vielen Interviews auch. Wir kommen natürlich noch auf die Entwicklung in der Ukraine, auf den Krieg zu sprechen. Das war ja ein ganz markanter Einschnitt auch in den deutsch-russischen Beziehungen. Aber es hat ja auch davor schon, so habe ich das zumindest wahrgenommen, diese Entfremdung gegeben. Und wenn irgendwas nicht läuft in einer Beziehung, sind ja in der Regel auch beide Seiten irgendwie schuld. Haben Sie eine Kurzanalyse, wann das losging und wer dafür die Verantwortung trägt, dass man nicht mehr miteinander wirklich zurechtkam?
Ja, ich wissen Sie, ich teile diese Meinung nicht vollständig. Denn ich wiederhole mal, wir waren immer für eine gute Zusammenarbeit, für eine gut nachbarliche Partnerschaft mit Deutschland. Und wir haben kein einziges Thema aus dieser Zusammenarbeit ausgeschlossen. Auch heute noch. Sind wir dafür, dass diese Zusammenarbeit durchaus möglich ist. Und wenn Sie mal die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau vor ein paar Tagen, das war ein Forum, Russia Calling hören, da hat er schon wiederholt, dass wir wirtschaftliche Beziehungen, die heute natürlich nicht so toll sind wie früher, dass wir durchaus begrüßen, dass, und falls die deutschen Unternehmen, die eigentlich auf dem russischen Markt sich sehr wohl gefühlt haben, 6.300 Unternehmen, deutsche Unternehmen auf dem russischen Markt noch vor ein paar Jahren, alle waren, wie die Russen sagen, in der Schokolade. Ja, und da plötzlich aus politischen Gründen gehen sie weg, bei weitem nicht alle. Das ist bei 70%, die wollen bleiben und die funktionieren. Niemand weist sie aus. Schauen Sie mal. Dasselbe betrifft die anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Wie gesagt, wir sind dafür, schon ganz zu schweigen von einem kulturellen Austausch.
Ich würde trotzdem gern nochmal nachfragen, wenn man so außenpolitische Papiere liest von so Vordenkern, würde ich die nennen, wie Sergei Karaganow zum Beispiel, also ein wichtiger, einflussreicher russischer außenpolitischer Denker, da fällt zum Beispiel dieser Begriff konstruktive Zerstörung. Und er schreibt darüber, Russland hätte praktisch im Westen, also da sei nicht mehr viel zu machen, der Westen höre nicht auf Russland, man kommt nicht miteinander klar und Russland muss sich mehr Richtung Osten orientieren, das erlebt man ja jetzt auch, Blick auf China, Blick auf andere Nachbarstaaten. Also diese Theorie, die dahinter steckt, so habe ich das zumindest verstanden, es ist nicht mehr die Zeit, wo sich Russland Richtung Westen orientieren soll. Und aber passt das nicht auch dazu, dass Russland vielleicht das Interesse am Westen verloren hat?
In der heutigen Situation, da gibt es eigentlich wenig Alternative, denn die westliche Welt führt gegen uns einen, wie wir sagen, Proxykrieg.
Stellvertreterkrieg wäre
das. Ja, das ist wohl ja bekannt. Und das haben wir nicht angefangen. Wir sind überhaupt für die gute Zusammenarbeit. Wir sind Europäer und wir bleiben in Europa. Und was zum Beispiel Deutschland dann betrifft, da waren Wirtschaftsbeziehungen zum Beispiel, ich komme immer wieder zu diesem Thema, Deutschland war Partner Nummer eins. Mit 80 Milliarden Euro oder Dollar war das absolute Spitze und alle waren zufrieden. Wir gehen nach Osten jetzt, weil wir dort Partner haben, weil die Menschen dort und die Länder unsere Interessen verstehen, auch unsere Sicherheitsinteressen verstehen und können unsere Wirtschaftsinteressen realisieren. Und wer mit uns zusammenarbeiten will, wir sagen herzlich willkommen. Dabei spielt keine Rolle die Größe des Landes. Wir, also mit großen Ländern oder mit kleinen, das ist für uns egal. Wir machen das auf einer gegenseitig respektvollen Grundlage zum beiderseitigen Nutzen. Aber ich schließe nicht aus, dass die Zeit kommt und die europäischen Länder wieder Interesse bekunden, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich meine in erster Linie dabei auch Deutschland.
Sie haben den Krieg erwähnt. Sie haben gesagt, ein Stellvertreterkrieg sei das. dieser 24. Februar 2022, der russische Einmarsch in der Ukraine, hat ja auch dann zu einem wirklich radikalen Bruch in den Beziehungen auch zwischen Deutschland und Russland geführt. Aus russischer Sicht heißt es ja, russische Sicherheitsinteressen seien über lange Zeit schon von der NATO vernachlässigt worden. Die NATO-Ostausdehnung sei ein wichtiges Zeichen dafür. Diese Kritik an der NATO teilen, so habe ich das zumindest erfahren, auch viele Menschen in Deutschland. Und gleichzeitig sagen sie, dieser Krieg ist nicht akzeptabel. Krieg bedeutet Tod und Zerstörung. Tod ja auch auf russischer Seite. Viele russische Soldaten sterben in diesem Krieg oder Menschen in der Kursk-Region mittlerweile auch und sagen also, ja, Kritik an der NATO, aber doch nicht dieser Krieg. Was sagen Sie den Menschen, die so denken?
Ich sage Folgendes. Wir haben diesen Krieg nicht angefangen. Wir wollten das absolut friedlich, die ganze Situation lösen beziehungsweise schlichten. Nach dem Staatsstreich in der Ukraine, in Kiew im Jahre 2014, Sie kennen die Situation, wo es zu einer Vereinbarung zwischen dem Präsidenten Janukowitsch kam und der Opposition. Und da wurde alles vereinbart. Vorgezogene Präsidentschaftswahlen, vorgezogene Parlamentswahlen, eine Koalitionsregierung, Regierung der Einheit oder der Eintracht, wurde das so genannt. Aber das wurde auch mit Absägen von einigen berühmten, bekannten europäischen Außenminister im Beisein und mit ihrem Segen. Aber die Tinte war noch feucht, wo es mit einem Staatsstreich begann in Kiew. Absolut verfassungswidrig, gewaltsam. Und das wollten die Leute in den verschiedenen Teilen der Ukraine nicht akzeptieren. Nicht akzeptieren, weder auf der Krim noch im Osten der Ukraine, wo hauptsächlich die russischsprachige Bevölkerung lebte, und die wollten damit sich nicht abfinden, insbesondere mit den neonazistischen Parolen, denn diese Leute Bandera und Schuchewitsch sind für das russische Ohr und für die russische Seele absolut nicht akzeptabel. Absolut, die sind mit dem Neonazismus verbunden. Und deswegen haben die russischsprachigen Leute in diesen Regionen gesagt, na gut, sie wollen so leben, das ist ihre Sache. Aber wir wollen das also mit den neonazistischen Parolen nichts zu tun haben. Niemand hat sie gefragt. Und dann ging es los mit der sogenannten Antiterroroperation gegen die östlichen Regionen der Ukraine. Wir haben diesen also Krieg nicht entfesselt. Mehr noch, wir haben versucht, im Zuge der Minsker Vereinbarungen, die 2015 abgeschlossen wurden, mit dem Präsidenten Frankreichs, mit der Frau Bundeskanzlerin, mit dem Präsidenten der Ukraine, da haben wir Minsker Vereinbarungen, das ist ein Themenkatalog, 13 Punkte, haben wir abgeschlossen, unterschrieben, und die ostukrainischen Regionen haben zugesagt, im Bestand der Ukraine zu bleiben, falls diese Minsker Vereinbarungen realisiert werden. Es ist ein bisschen Selbstständigkeit und weitere Dinge. Aber kein einziger Punkt wurde von diesem Themenkatalog erfüllt. Die Leute in Kiew haben keinen einzigen Bund. Die wollten es auch nicht. Dann erfahren wir, dass auch unsere westlichen Partner damals nicht danach gestrebt haben, diesen Katalog zu realisieren. Das war besonders enttäuschend. Gut. Minsker Vereinbarungen. Da haben wir gesehen, dass die, wie Sie absolut richtig gesagt haben, dass die NATO immer näher an unsere Grenzen kommt. Und nicht nur die NATO selbst als ein, wie sie mal nennen oder wie man das in Massenmedien oder von den Politikern genannt wird, Verteidigungsbündnis. Da ist ein bisschen umstritten, diese Formel. Aber dass militärisch-technische Infrastruktur der NATO immer näher zu uns kommt. Ja. Auch in die Ukraine.
Ja. Dennoch nachgefragt, Krieg ist ja nun wirklich das härteste Mittel, um Interessen durchzusetzen. Und es ist verbunden eben mit schlimmsten Folgen für viele Menschen und ja auch für Russland mit vielen Einbußen wirtschaftlicher Art verbunden. Man sieht zwar, die russische Wirtschaft wächst, aber es ist ja auch zu Teilen eine Kriegswirtschaft, aber viele Kontakte zum Westen sind abgebrochen. Sie haben vorhin geschildert, wie fruchtbar diese Zusammenarbeit war. Also all das sind ja Konsequenzen, die Russland einplanen musste, als es die Entscheidung traf, eben mit militärischen Mitteln vorzugehen. Jetzt nach fast 3 Jahren Krieg, war es das wert?
Sogar im Jahre 2021 haben wir noch versucht, alles friedlich beizulegen, damit wir unsere Sicherheitsinteressen bewahren und uns also gewisse Garantien, bekommen. Wir stützen uns dabei auf die allgemein anerkannten Prinzipien, wo in Europa, auch unterzeichnet von allen Staats- und Staatschefs, europäischen Staatschefs, wo die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der anderen Länder gebaut werden soll. Die Sicherheit für alle muss gleich und ungeteilt bleiben. Das war eigentlich von allen anerkannt. Auf dieser Grundlage haben wir im Dezember 21 noch, wie Sie wissen, vor dem Beginn der Sonderoperation in der Ukraine, den Vereinigten Staaten, der NATO und der OSZE einen Entwurf der Friedensregelung vorgelegt, damit wir auf dieser Grundlage verhandeln könnten und eine friedliche, wieder mal, ich betone, friedliche Lösung finden. Das wurde abgelehnt. Und wenn wir gesehen haben, dass es die Situation immer ernsthafter wird, dann uns hat die Geschichte sehr oft gelernt. Wissen Sie, wo wir in einer peinlichen defensiven Situation von der Aggression mit enormen Opfern rechnen sollten. Das war im 19. Jahrhundert, das war im 20. Jahrhundert und das brachte Lehren. Aber auch dann, nach dem Anfang der Sonderoperation in der Ukraine, haben wir die friedlichen Regelungen nicht aufgegeben. Mehr noch, es gab, wie Sie ganz bestimmt wissen, Sie verfolgen die Situation, es gab mehrere Verhandlungsrunden, auch unter der Schirmherrschaft bzw. mit den Vermittlungen der zum Beispiel der türkischen Freunde. Und es gab entsprechende Verhandlungsrunden in Istanbul. Das war Frühjahr 22. Ja. Und dann gab es einen Entwurf eines Friedensplanes, eigentlich gemacht von der ukrainischen Seite. Und da haben wir sofort gesagt, wir sind damit einverstanden, wir können auf dieser Grundlage verhandeln. Neutralität, NATO, kein NATO, neutraler Staat, was eigentlich in der Verfassung der Ukraine verankert wurde, noch im Jahre 91. Ja, und da haben wir unsere Truppen zurückgezogen. Dann wurde diese Inszenierung in Bucha organisiert. Ja, das haben wir schon mehrmals bewiesen. Und dann kam dieser britische Politiker, der sich in die Situation einmischte und hat den ukrainischen Unterhändlern gesagt, denn nein, das sowas geht es nicht. Was sollen wir machen?
Jetzt sieht es so aus, ist zumindest mein Eindruck, dass doch Bewegung, diplomatische Bewegung in die Sache kommt. Der Bundeskanzler hat vor kurzem den russischen Präsidenten angerufen. Das erste Mal nach 2 Jahren haben die wieder persönlich miteinander gesprochen. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen in der internationalen Arena, wie man einen Waffenstillstand organisieren könnte, auch erste Schritte, die danach folgen könnten. Manche gehen auch schon weiter in diesen Gedankenspielen. Wie bewerten Sie das, was da gerade passiert?
Ja, eigentlich die Suche nach einer friedlichen Lösung, da finde ich natürlich positiv, dass der Wunsch des Bundeskanzlers mit dem Präsidenten Putin zu sprechen, finde ich auch positiv. Eigentlich Präsident Putin war immer offen für die Gespräche, für Telefon oder andere Möglichkeiten, hat er immer gesagt, bin absolut offen. Die zweite Frage ist, was für ein Friedensplan bzw. Friedensideen produziert werden. Und da hören wir bis jetzt diese sogenannte Zelensky-Formel, 10 Punkte, was in Kopenhagen und in Birkenstock vor kurzem wieder mal zur Sprache kam. Und diese Formel ist absolut inakzeptabel. Es ist ein Ultimatum und auf dieser Grundlage werden wir nicht verhandeln. Es gibt Initiativen von unseren chinesischen Freunden, wo ein sehr wichtiger Satz ist. Da müssen die ursprünglichen Gründe oder Ursachen des Konflikts eliminiert werden. Und das ist sehr wichtig und das bedarf natürlich Konkretisierung, mehr konkrete Sachen. Aber das finden wir auch positiv und wir bedanken uns bei allen Ländern. Da sind auch Brasilianer mit ihren Initiativen. Es gibt afrikanische Kollegen, die diese Initiativen entwickeln, die dafür plädieren.
Ja, aber wenn Sie sagen, man muss über die Ursachen dieses Krieges sprechen und man muss also da grundsätzlich Dinge vereinbaren, aber das erste wäre ja mal die Waffen schweigen zu lassen. Das wäre ja der erste Schritt. Und auch da gibt es ja konkrete Vorschläge, dass man dann eine entmilitarisierte Zone erstmal schafft und dann beginnt man zu verhandeln. Denn manche sagen ja auch, man muss erstmal alles klären, dann kann man mit Verhandlungen anfangen. Das kann aber noch Jahre dauern. Oder man sagt, Waffen schweigen lassen, dann verhandeln. Und ich will nur kurz hinzufügen, noch auch Zelensky hat ja jetzt bestimmte Formulierungen im Gebrauch, die vor 1-2 Monaten noch gar nicht denkbar waren. Er sagt, über die von Russland besetzten oder der Russischen Föderation angeschlossenen Gebiete, da könne man einen Kompromiss finden, dass die Ukraine also sagt, die können wir jetzt nicht zurückerobern, die sind de jure, also rechtlich betrachten wir die als ukrainisch, aber de facto sind sie jetzt erstmal von Russland besetzt. Könnte man sich auf sowas einig?
Die sind nicht mehr ukrainische, die sind auf der rechtlichen Grundlage sich an die Russische Föderation angeschlossen und damit ist Schluss. Eigentlich einen provisorischen Waffenstillstand möchten wir nicht. Denn wie gesagt mal die Erfahrung hat uns gelehrt, wo im Zuge dieses Waffenstillstandes die ukrainische Armee wieder mal mit Waffen gesättigt wird weiterhin ihre Leute mobilisiert, die ausländischen Hilfen kommen wieder mal zurück in die Ukraine, die Söldner, die massenweise dort und dann kommt es wieder mal mit den Kampfhandlungen. Nein, das wollen wir nicht haben.
Aber das gleiche Argument könnte ja auch von der anderen Seite kommen, dass Russland sich konsolidiert. Die Rede ist ja auch davon, dass nordkoreanische Truppen in Russland zur Verfügung stehen. Also da könnten ja beide Seiten sagen, wir stoppen nicht.
Wo haben Sie gelesen, dass die nordkoreanischen Truppen wirklich eingesetzt sind in den Kampfhandlungen? Das ist alles Spekulationen. Außerdem, wir haben mit Nordkorea haben wir wirklich einen Vertrag über den gegenseitigen Beistand. Und dieser Vertrag sieht vor eine gegenseitige Hilfe. eigentlich, dass die nordkoreanischen Truppen auf dem russischen Gebiet angeblich sind, das wundert mich nicht, das ist Teil, kann als Teil des Vertrages betrachtet werden. Eigentlich gibt es ausländische Truppen in Europa, auch in Deutschland, sehr stark vertreten und wie auch auf der Grundlage verschiedener Verträge, sei es bilateral oder NATO-Verträge, und niemand protestiert so stark zum Beispiel. Aber wie gesagt, ein provisorischer Waffenstillstand passt uns nicht. Wir haben vor, der Präsident Putin hat schon mehrmals, insbesondere sehr ausführlich am 14. Juni, ein entsprechendes Programm der Friedensregelung dargelegt. Dann hat auch unser Minister gestern, ich glaube, Sie sind schon gut informiert, in einem Interview dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson wieder mal die entsprechenden Grundpfeiler dieser Friedensregelung dargelegt. Ja, in erster Linie, da soll kein NATO in der Nähe und kein natürlich neutraler Status, keine ausländische militärische Infrastruktur in der Ukraine und natürlich der Schutz der russischsprachigen Bevölkerung. Denn die russische Sprache ist verboten, die orthodoxe Kirche ist verboten, die russische Kultur ist, wie das heißt, es cancelled oder das ist canceled. Ein deutsches Wort, ja, das kann ich nicht gut aussprechen. Ja, und da, das ist natürlich inakzeptabel, auch von dem Standpunkt aus der heutigen völkerrechtlichen, auch von der UNO Charta, ist nicht akzeptabel. Es gibt eine Liste von diesem Katalog und auf dieser Grundlage können wir verhandeln.
Ja, also Sie sagen, man könnte verhandeln. Klar, alles, was Sie jetzt beschrieben haben, wird natürlich dann Gegenstand von Verhandlungen sein und dann wird man versuchen müssen, Kompromisse zu finden. Aber nochmal konkret gefragt, wäre Russland bereit, praktisch nächste Woche mit Verhandlungen zu starten und in welchem Rahmen könnte man sich das vorstellen? Wäre das für die UNO, für die OSZE, wäre das bilateral Ukraine-Russland?
Das ist natürlich von mir aus, das ist sehr schwer zu sagen, ob wir nächste Woche bereit sind, das zu verhandeln. Da bin ich wohl nicht die richtige Adresse. Ja, und wer dabei sein könnte, kann ich auch nicht sagen. Wichtig ist, dass die Ukraine verhandlungsfähig ist. Und ob Ukraine und Herrn Präsident Zelensky, ob er verhandlungs- und überhaupt handlungsfähig ist, das ist ein bisschen zweifelhaft. Denn seine Vollmachten sind ausgelaufen, wenn ich mich nicht irre, noch im Mai dieses Jahres. Zweite Bemerkung. Der Zelensky hat mit seinem Erlass, ich kann jetzt nicht den genauen Tag nennen, aber hat verboten, alle Verhandlungen mit Russland zu führen. Und in erster Linie muss ja dann diesen Erlass oder Verordnung oder wie das alles heißt, irgendwie also ausräumen, damit eigentlich der Weg für diese Verhandlungen frei ist. Ja, alles andere, da sind entsprechende Leute dafür zuständig, die definieren können, wann, auf welcher Grundlage, wo und.
Seit ein paar Tagen wird in Deutschland darüber diskutiert, und zwar auf hoher politischer Ebene, ob für den Fall, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass dann Sicherheitsgarantien umgesetzt werden müssen, dass dann vielleicht Soldaten zum Einsatz kommen, um neutral die Dinge zu sichern, dass da vielleicht Deutschland eine Rolle spielen könnte. Die Bundesaußenministerin hat gesagt, könnte man sich vorstellen. Dann hat der Bundeskanzler gesagt, darüber muss man überhaupt nicht reden im Moment. Dann kommt der Bundesverteidigungsminister, der nun wiederum sagt, ach, warum denn nicht, ist durchaus Überlegungen wert. Ist das aus Ihrer Sicht also, denkbar?
Ich möchte gern lieber nicht die Fantasien kommentieren, denn das sind Ideen, die in die Öffentlichkeit gebracht werden. Das kann die Situation nur verkomplizieren. Außerdem, es gibt so viele Gerüchte, Umschweife und das ist nicht förderlich, jetzt ernsthaft zu kommentieren.
Wir haben jetzt über die Möglichkeiten gesprochen, diesen Krieg zu beenden, den Konflikt friedlich beizulegen. Es gibt aber auch noch das Moment der gegenseitigen Eskalation. Die Amerikaner haben vor kurzem den Ukrainern erlaubt, weiterreichende Raketen einzusetzen, die also auch Ziele tief im russischen Hinterland treffen können. Die Briten tun das auch. Deutschland ist zurückhaltender. Bundeskanzler bleibt dabei, dass deutsche Taurus-Marschflugkörper nicht zum Einsatz kommen sollen. Aber die amerikanischen Raketen sind schon geflogen und Russland hat geantwortet mit einer Rakete, die ganz massiven Schaden für den Gegner anrichten kann. Also das eine ist, es gibt jetzt mehr und mehr Gedankenspiele, zum Frieden zu kommen, und gleichzeitig gibt es diese Eskalation. Was wird sich durchsetzen aus Ihrer Sicht?
Wir bedauern sehr, dass die amerikanischen Raketen jetzt insbesondere tief in das russische Gebiet schießen. Und das betrachten wir ganz konkret und absolut klar als eine Eskalation. Dass auch die britischen oder die französischen Raketen dazu gehören, das ist auch durchaus bedauerlich. Deswegen müssen die heißen Köpfe im Westen verstehen, dass wir eine Antwort haben, und das muss man als auch als eine Warnung verstehen. Nur als eine Warnung. Wir wollen keinen, um Gottes Willen, um einen nuklearen Krieg geht es überhaupt nicht. Aber einige heiße Köpfe im Westen sagen, über einen möglicherweise begrenzten nuklearen Schlagabtausch, Austausch, das ist aus unserer Sicht, das ist eine katastrophale Einladung zu einem dritten Weltkrieg, nuklearen Weltkrieg, oder wie sollen wir das verstehen? Eigentlich die westlichen Waffen, die immer noch in die Ukraine geliefert werden, das ist ein und für sich eine tragische Geschichte. Und wenn wir schon jetzt über Deutschland sprechen, dann muss ich Ihnen ganz offen sagen, die letalen Waffenlieferungen aus Deutschland, es ist eine sehr bedauerliche Situation, die, muss ich ehrlich sagen, das erweckt gewisse historische Reminiszenzen, die unsere Bevölkerung und unser Volk auch genetisch nicht akzeptieren kann. Aus bestimmten Gründen, die Ihnen ganz bestimmt bekannt sind. Ja, und das ist sehr bedauerlich, insbesondere wenn die Leopardpanzer in Gebiet Kursk rollen und auf die russische zivile Bevölkerung schießen. Das ist tragisch. Und das zerstört Vertrauen enorm.
Sie haben Atomwaffen erwähnt und Sie haben gesagt, im Westen gibt es Gedankenspiele, dass man das durchaus in Betracht ziehen könnte, dass sich der Krieg dahin entwickelt, dass auch Atomwaffen zum Einsatz kommen. Aber das wird auch auf russischer Seite durchgespielt. Ich habe auch verschiedene Aufsätze von russischen außenpolitischen Denkern gelesen, die darüber spekulieren, man könnte ja vielleicht so einen Warnschuss abgeben und dann wäre die andere Seite schockiert und alle würden ruhig. Es gibt aber auch das für mich einleuchtendere Modell, dass es dann überhaupt nicht mehr begrenzbar wird, dass dann wirklich die nukleare Katastrophe über uns kommt. Und nun hat ja auch die russische Seite ihre Nukleardoktrin verändert, die Russen sagen angepasst. Und unter anderem steht dann auch da drin, dass Nuklearwaffen auch eingesetzt werden könnten gegen nicht-nukleare Staaten, wenn sie bei ihren Handlungen gegen Russland von Nuklearmächten unterstützt werden. Den konkreten Fall haben wir ja. Die Ukraine wird unterstützt von den USA, Frankreich, Großbritannien. Also ist aus dieser neuen Nukleardoktrin herauszulesen, dass Russland mit dem Gedanken spielt, vielleicht eine Atomrakete auf die Ukraine abzuschießen?
Da gibt's natürlich entsprechende Jungteams, wieso zu einer solchen Situation kommen könnte. Und es ist nur als eine Antwort auf die Aggression gegen uns, wo unser Land und auch in der neuen Doktrin, es geht auch um Belarus und Weißrussland, ja, wo wir unseren nächsten Verbündeten schützen müssen. Nur als eine Antwort auf die existenziellen Drohungen, das sind die, wo unsere Existenz auf der Karte steht, auf dem Spiel steht. Sonst haben wir immer gesagt, wir sind gegen einen nuklearen Krieg. Wir haben, wenn ich mich nicht irre, das war Januar 22, haben wir im Sicherheitsrat eine entsprechende Erklärung der Waffen der nuklearen Mächte initiiert, wo wir einen nuklearen Krieg für ausgeschlossen halten. Und wir sagen, wir haben Atomwaffen, wir können diese Atomwaffen gebrauchen, aber wenn es um unsere Existenz geht. Wir haben Waffen, andere Waffen genug, um für unsere Sicherheitsinteressen zu stehen. Wir sind bereit, diese zu nutzen. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur als eine Antwort.
Herr Botschafter, wir haben uns jetzt ausgetauscht über Fragen, wie das Ganze möglicherweise weiterlaufen könnte. Und gleichzeitig steht in den USA eine große politische Veränderung bevor. Der neue Präsident wird im Januar in sein Amt eingeführt. Und es ist ja auch die russische Position bisher gewesen. Es wird im Grunde ja nichts entschieden auf Seiten der Ukraine ohne Washington. Also können wir hier viel diskutieren. Ist es sinnvoller abzuwarten, was im Januar in Washington passiert? Und der Ball liegt dort?
Natürlich ist der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, Herr Trump, ist eine starke Figur, starke Persönlichkeit. Ja, er hat einen sehr schwierigen Nachlass bekommen, einschließlich diese Raketen, Atakams. Ja, er ist nicht pro-russisch, auf keinen Fall. Diese Gerüchte da, damit kann man, also, das ist keine, das ist eine reine Spekulation. Er ist pro-amerikanisch und wir erinnern uns daran, dass er in seiner ersten Amtszeit eigentlich gegen uns eine riesige Anzahl von Sanktionen eingeführt hat. Aber wir schließen uns nicht von einem Dialog an, also mal schauen, wie es weitergeht. Ja, wir sind bereit, eigentlich mit allen zu sprechen, auch mit der neuen US-Administration, die das amerikanische Volk gewählt hat. Und mal, wir werden mal schauen. Wir müssen nicht an den Vorwahlversprechen messen, sondern an den realen Taten in der realen Politik.
Wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Rückblick auf die einstmals sehr guten, sehr intensiven deutsch-russischen Beziehungen. Wenn wir jetzt auf eine Friedenssituation schauen, auf Verhandlungen, auf das, was danach kommt, vielleicht ein neues europäisches Sicherheitssystem, welche Rolle könnte da Deutschland spielen aus Ihrer Sicht? Ist da noch ein Rest von Vertrauen da? Gibt es da noch Kontakte, die man wiederbeleben könnte, dass man davon zehrt, was man mal aufgebaut hat?
Ich muss offen sagen, und ich bin natürlich sehr traurig und wir sind sehr enttäuscht. Denn die Rolle Deutschlands in unserer Politik und der letzten Jahrzehnte, diese Rolle war sehr groß. Nicht zuletzt die engen Kontakten mit der Sowjetunion und mit Russland war ein Unterpfand aus meiner Sicht für die politische Größe Deutschlands in Europa. Politisch, weil auf der Grundlage der historischen Aussöhnung wurde dieser Weg für die gegenseitige Verständigung geebnet. Und wir haben einander die Hände über den Kriegsgräbern gedrückt. Und die Rolle eines ehrlichen Maklers oder Vermittlers zwischen Ost und West brachte auch Deutschland große Präferenzen, große Vorteile sogar führende Rolle in der Europäischen Union. Auf der anderen Seite war Deutschland sehr wichtig für uns als wirtschaftlicher Partner, aber auch für die beiden Seiten war das absolut toll. Absolute Win-Win-Situation. Ja, und beides ist leider zerstört. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich hoffe, dass die Zeit kommt, wir verschwinden nicht aus Europa, weder Russland noch Deutschland. Und dass das pragmatische Denken wird ganz bestimmt neue Varianten unseres Zusammenlebens schaffen. Ja, was Wirtschaft dann betrifft, so hat schon Präsident Putin vor kurzem gesagt, wir haben nichts dagegen, wenn die ausländischen, auch die deutschen Unternehmen wieder mal nach Russland kommen, haben keine Probleme. Was Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen anbetrifft, wissen Sie, wir kommen durch. Wir haben uns gelernt, aus den schwierigen Situationen Ausweg zu, das mobilisiert uns. Das mobilisiert unsere Wirtschaft, das mobilisiert und konsolidiert unsere Gesellschaft. Und das ist wohl sehr wirklich wichtig. Aber wie gesagt, was die Zukunft der deutsch-russischen Beziehungen anbetrifft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin doch optimistisch.
Herr Botschafter, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Viele liebe Grüße an Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer.
Danke sehr.